Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Ist das Brandrisiko bei Elektroautos höher als bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren? Das ist ein Thema bei den Braunschweiger Brandschutztagen. Und wir haben darüber mit dem Tagungsleiter Professor Jochen Zehfuß gesprochen. Wir blicken außerdem auf die Ursachen für die Feuer an der US-Westküste und gehen Problemen bei der Mail-Synchronisation auf älteren Tablets und Smartphones auf den Grund. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. Wenn ein Elektroauto in Brand gerät, ist das schnell in den Schlagzeilen und die Bilder sind meist spektakulär. Lodernde Flammen, Feuerwehrleute, die mit einem großen Wassercontainer zum Löschen anrücken. Aber geraten E-Autos wirklich schneller in Brand als kraftstoffbetriebene Fahrzeuge? Darüber habe ich gestern Abend mit Professor Jochen Zehfuß von der TU Braunschweig gesprochen. Er ist Tagungsleiter der Braunschweiger Brandschutztage.
Nein, sie geraten nicht schneller in Brand. In der Tat sind die Bilder, die wir aus den Medien kennen, spektakulär und die legen das ja so vielleicht so ein bisschen nahe, dass man dort eine erhöhte Brandgefahr hat. Das ist aber durch statistische Daten nicht zu belegen. Es ist in der Tat so, dass wir bisher sehr, sehr wenige Brände von Elektrofahrzeugen haben. Das liegt ein Stück weit natürlich auch daran, dass wir auch sehr wenige Elektrofahrzeuge bisher auf unseren Straßen finden. Wir haben Stand Beginn dieses Jahres ungefähr 140.000 Elektrofahrzeuge in Deutschland zugelassen bei einem Pkw-Bestand von ungefähr 47 Millionen. Da sehen Sie schon, das sind ungefähr 0,3%, wenn man das nachrechnet. Das heißt also, wir haben einfach eine geringe Anzahl an Fahrzeugen. Aber selbst wenn wir das betrachten und ins Verhältnis stellen, in Relation, dann sind die Fälle, wo Elektrofahrzeuge brennen, im Verhältnis gesehen auch zu den Verbrennungsfahrzeugen nicht höher. Das heißt, wir haben kein höheres Brandrisiko und auch die Schäden sind vermutlich nicht deutlich höher. Zumindest von den Zahlen, die wir kennen, wissen wir, dass das Brandverhalten, das heißt also die freigesetzte Wärme bei einem Brand von einem Elektrofahrzeug nicht wesentlich anders ist als bei einem klassischen Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Wird nämlich im Wesentlichen dominiert durch die Fahrzeugeinrichtung, durch das Interieur, durch die Polsterung, durch die Kabel und was in so einem Fahrzeug verbaut ist und nur in untergeordnetem Maße durch das Antriebskonzept.
Wenn das Brandschutzrisiko nicht höher ist, wie Sie gesagt haben, was kann man zum Brandverhalten sagen? Ist das ganz anders?
Nein, es ist nicht ganz anders, mit einer Ausnahme. Die freigesetzte Wärme entspricht im Wesentlichen eigentlich dem von Verbrennungsfahrzeugen. Wie ich eben sagte, wird im Wesentlichen eigentlich durchs Interieur der Fahrzeuge dominiert. Wir haben natürlich den Akkumulator als zusätzliche Brandlast. Der Akkumulator stellt für sich genommen natürlich ein gewisses Risiko dar hinsichtlich der Entzündung. Ja, dort können Kurzschlüsse auftreten, dort kann sich ein Brand entzünden. Das haben wir beim Verbrennungsfahrzeug nicht. Allerdings haben die modernen Elektrofahrzeuge sogenannte Batteriemanagementsysteme, die intelligent genug sind, Kurzschlüsse zu erkennen, Fehler zu erkennen, so dass also eine Brandentwicklung aus sich heraus relativ unwahrscheinlich ist und eher nur durch äußere Einflüsse, also ein Unfall beispielsweise, erfolgen kann. Aber selbst dann ist die Brandentwicklung, die freigesetzte Wärme, nicht wesentlich anders. Wir haben einen zweiten Peak, in dem, wenn man sich so einen Zeitverlauf der Wärmefreisetzung oder auch der Temperatur vorstellt, da haben wir einen zweiten Hochpunkt, der eben durch das Abbrennen des Akkumulators entsteht.
Brennen denn Elektroautos anders als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor? Also ist das Potenzial, was da verbrennen kann, ganz anders?
Also von der Wärmefreisetzungsrate nicht, ist das nicht wesentlich anders. Es ist allerdings wesentlich schwieriger, so ein Elektrofahrzeug zu löschen. Und das ist ja das, was Sie eingangs erwähnt haben, die Bilder, die man eben aus den Medien kennt. Es ist wichtig, wenn ein Akkumulator thermisch durchgeht, das heißt also eine Zersetzungsreaktion stattfindet, die schwierig ist zu stoppen, dann wird im Zuge dieser Zersetzungsreaktion wird Sauerstoff freigesetzt. Das heißt also, es muss gar kein Sauerstoff mehr dem Brand zugeführt werden, so wie wir das sonst bei klassischen Bränden kennen, sondern der entsteht durch diese Zersetzungsreaktion. Deswegen ist es auch so schwierig, einen Brand von einem Elektrofahrzeug zu löschen oder zumindest dann, wenn der Akkumulator brennt. Und da braucht man eben deutlich länger oder muss die Feuerwehr eben deutlich länger kühlen. Das ist ein Unterschied im Vergleich zum Verbrennungsfahrzeug. Und dann haben wir noch einen weiteren Unterschied. Wir können auch nicht Elektrofahrzeug gleich Elektrofahrzeug setzen, weil die Batterien auch unterschiedlich aufgebaut sind. Die haben teilweise eine unterschiedliche Zellchemie und da haben wir auch eine wahnsinnige Entwicklung in den letzten Jahren. Und es ist tatsächlich so, da entstehen toxische Gase, die freigesetzt werden. Das kann ein Problem für die Löschkräfte sein.
Sie haben gesagt, bei so einem Brand eines Elektroautos ist das Prinzip kühlen, kühlen, kühlen. Macht man das ganz normal mit Wasser? Gibt es spezielle Löschschäume, spezielle Löschgeräte? Wie ist die Feuerwehr da ausgestattet?
Wasser ist das Löschmittel der Wahl, vielleicht mit einem Netzmittel. Schaum hat man früher genutzt, braucht man nicht, denn Wasser hat die beste Kühlwirkung. Wasser hat eine vergleichsweise sehr hohe Wärmekapazität, kann also sehr viel Wärme aufnehmen und ist das beste Löschmittel, um ein Elektrofahrzeug zu löschen. Die Problematik, die sich darstellt, ist aber, dass man an die Batterien dort, wo es also zu diesem thermischen Durchgehen kommt, relativ schwierig mit Wasser rankommen kann, weil die Akkumulatoren sind ja im Fahrzeug verbaut, meistens im Bodenbereich. Und wir haben da eben, wie geschildert, kein offenes Feuer. Das ist eben teilweise ein Problem und das führte eben dazu, dass teilweise in einigen Fällen Fahrzeuge tatsächlich in Container ja mehr oder weniger im Wasser versenkt werden mussten. Nicht? Aber im Wesentlichen funktioniert ein Löschen eben durch großes Aufbringen von Wassermengen und dauert eben etwas länger als vielleicht beim klassischen Verbrennungsfahrzeug.
Sie berichten heute auf den Brandschutztagen über diese Frage, wie sind Feuer bei Elektroautos zu löschen und wie entstehen sie auch? Welchen Forschungsbedarf in Sachen Brandschutz bei und für Elektroautos gibt es eigentlich aus Ihrer Sicht noch?
Also da gibt es aus unserer Sicht noch erheblichen Forschungsbedarf, weil das eine Technologie ist, die relativ jung ist. Und wenn man eben eine Technologie neu entwickelt, dann hat man natürlich auch Sicherheitsaspekte im Fokus. Aber sicherlich ist das Brandverhalten nicht in erster Priorität. Ja, sondern hier geht es natürlich darum, vor allen Dingen eben auch Batteriesysteme zu entwickeln, mit denen wir eine große Reichweite bekommen, wo also hohe Energiedichten gefordert sind. Die Zellchemie wird weiterentwickelt und solche Dinge stehen im Fokus. Und das heißt also, wir haben auf der einen Seite eine wahnsinnig schnelle Entwicklung und die Forschung kommt also insbesondere, was jetzt das Brandverhalten angeht, da fast nicht hinterher, um das mal so einfach zu sagen. Das heißt also, wir müssen noch wesentlich mehr untersuchen, Untersuchungen durchführen. Wir wissen im Grunde, dass die Freisetzung der Wärme sich nicht wesentlich anders verhält als bei Verbrennungsfahrzeugen. Aber bisher war es so, dass die Fahrzeughersteller ja die Elektrofahrzeuge mehr oder weniger in der gleichen Karosserie angeordnet haben wie auch die Verbrennungsfahrzeuge. Jetzt gibt es ja aber Entwicklungen bei verschiedenen Herstellern, die also reine Elektrofahrzeuge entwickeln, die ganz anders aufgebaut sind als Verbrennungsfahrzeuge, wo sie gar nicht einen 1-zu-1-Vergleich haben. Da sind sicherlich ganz viele Fragestellungen, die noch offen sind und die eben auch noch untersucht werden müssen.
Wie gefährlich sind Elektrofahrzeuge? Das war Professor Jochen Zehfuß, Leiter des Fachgebietes Brandschutz der Technischen Universität Braunschweig, über das Brandrisiko von Elektroautos. Dauereinsatz für zehntausende Feuerwehrleute an der Westküste der USA. Mehr als 50 Großbrände bedrohen große Flächen in Oregon und im Norden Kaliforniens. Nun brennt es auch noch im Süden nahe Los Angeles, wo die Flammen eine Zeit lang auch das historische Mount Wilson Observatorium bedroht haben. Rekordhitze und Ausdehnung von Siedlungen in die Natur hinein. Volker Mrazek über die Ursachen der Feuer an der US-Westküste.
Wer in den USA im Grünen wohnt, der tut es oft wirklich. Außerhalb von Städten, auf einer Fläche mehr als doppelt so groß wie Deutschland, stehen bloß 5-6 Häuser pro Quadratkilometer. Viele dieser Weiler sind förmlich in den Wald hineingebaut. Der US-Ökologe Nathan Mekowitz spricht von Schnittstellen zwischen Siedlungsraum und Wildnis. So werden sie auch offiziell genannt.
In diesen Übergangszonen ist die Vegetation so dicht, dass sich Waldbrände in ihr ausbreiten können. Wer dort wohnt, ist am stärksten durch Feuer gefährdet, denn die Häuser sind quasi umgeben von Brennstoffen, die sich entzünden können.
Das Fachmagazin Fire veröffentlicht jetzt eine neue Studie von Mekowitz und einigen Fachkollegen. Die Forscher untersuchten insgesamt 1,6 Millionen Waldbrände in den USA aus den Jahren 1992 bis 2015. Und sie kommen zu dem Schluss, 9 von 10 Häusern, die durch die Feuer gefährdet oder zerstört wurden, standen in solchen Waldweilern. Trotz des hohen Risikos ziehen immer mehr US-Bürger in die sensiblen Zonen. Bis 2015 seien 32 Millionen neue Häuser hinzugekommen. Ihre Zahl habe sich in den letzten 3 Jahrzehnten verdoppelt.
Unsere Ergebnisse stützen sich auf genauere Siedlungsdaten als bisher und sie berücksichtigen auch kleine Feuer, wie sie in den Übergangszonen typisch sind. Wir haben untersucht, wie viele Häuser dort durch Waldbrände im Umkreis von 1 Kilometer gefährdet wurden. Es war 1 Million, 5-mal mehr als nach früheren Abschätzungen.
Offenbar entzünden sich auch sehr viele Feuer in den verstreuten Minisiedlungen. Das gelte für knapp 1/3 aller Waldbrände in den USA, heißt es in der Studie. Praktisch alle gingen auf menschliches Fehlverhalten zurück. Auf die Verbrennung von Baumschnitt und Gartenabfällen, Funkenschläge aus elektrischen Geräten und Feuerwerkskörper. Aber auch auf Brandstiftungen. Doch das allein genügt nicht, um so verheerende Feuer zu produzieren, wie sie der Westen der USA in den letzten Jahren erlebte und auch jetzt wieder. Zumal die aktuellen Rekordwaldbrände in Kalifornien durch Blitzeinschläge ausgelöst wurden. Entscheidenden Anteil an der Entwicklung habe auch der Klimawandel, sagt Mekowitz.
Speziell zu dieser Frage ist vor einigen Jahren eine Studie erschienen. Demnach hat sich das Ausmaß der Waldbrände im Westen der USA infolge des Klimawandels seit 1984 verdoppelt. Es wird ja auch angenommen, dass Blitze dadurch häufiger auftreten.
Die genannte Studie stammt aus der Feder von John Abatzaglou. Er ist Assistenzprofessor für Klimatologie an der Universität von Kalifornien in Merced und weiter auf dem Gebiet aktiv.
In der Sommersaison hat sich der Westen in den letzten 50 Jahren größtenteils um 2 Grad Celsius erwärmt. Es gibt auch weniger Niederschläge und die Vegetation verliert in stärkerem Maße Feuchtigkeit an die Luft. Darin äußert sich der stärkste Einfluss der Temperatur auf die Feueraktivität.
Die Wälder der Westküste werden immer heißer und trockener und wenn sie dann entflammen, wie jüngst durch die Blitzeinschläge in Kalifornien, brennen sie wie Zunder. Noch einmal Nathan Mekowitz.
Der August war der heißeste und trockenste Monat in Kalifornien in den letzten 120 Jahren. Von den 20 stärksten Waldbränden traten 17 erst nach 2003 auf. Es besteht also ein enger Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und dem, was wir hier in den letzten 20 Jahren erleben.
Der Ökologe empfiehlt dringend, Waldgebiete in den USA nicht noch stärker zu besiedeln. Er sieht aber auch die Forstbehörden in der Pflicht. In Kalifornien habe man Waldbrände bisher grundsätzlich bekämpft. Das sei aber nicht immer sinnvoll, sagt Mekowitz. Denn dadurch enthielten die Wälder heute besonders viel brennbare Biomasse. Eine Kritik, die auch schon von anderen geäußert wurde, wohl nicht zu Unrecht.
Man sollte Feuer in der unbewohnten Wildnis lodern lassen, denn dort kommen sie eh vor. Diese Wälder brauchen 50 bis 100 Jahre, um wieder zu wachsen. So lange brennen sie dann wahrscheinlich nicht mehr. Im Westen der USA könnte man das vor allem um die kleinen Waldsiedlungen herum machen. Das würde nicht nur die Resistenz der Wälder erhöhen, sondern auch die der Siedlungen.
Rekordhitze und Ausdehnung von Siedlungen in die Natur hinein. Volker Mrazik über die Ursachen der fatalen Feuer an der US-Westküste. Schnell mal auf dem Smartphone oder Tablet eine Mail abrufen und beantworten, das gehört inzwischen zum Alltag. Doch bei einigen Kunden der Deutschen Telekom funktioniert das mit ihrem gewohnten Tablet oder Mobiltelefon seit heute nicht mehr, denn sie können die neue Synchronisierungs-App nicht nutzen. Peter Welchering, unser Fachautor in Sachen IT-Technik, was ist da los?
Ja, dahinter steckt einfach, dass die Telekom seit Dienstag keine Exchange-Konten mehr zur Mail-Synchronisation auf Tablets und Smartphones unterstützt. Die bietet zwar stattdessen eine Synchronisierungs-App an, die sie extra entwickelt haben, aber das Blöde daran ist, auf etwas älteren Smartphones oder Tablets funktioniert genau diese Synchronisierungs-App nicht. Und darauf haben Hörer aufmerksam gemacht, denen wollte es nämlich partout nicht gelingen, diese Synchronisierungs-App unter dem angegebenen Link zu laden. Wir haben das dann mal mit einem Tablet E von Samsung, Kaufjahr 2016, nachvollzogen. Auch mit einem anderen Modell nochmal. Bei beiden stellte sich heraus, es funktioniert nicht. Und tatsächlich bestätigte denn auch die Pressestelle der Deutschen Telekom AG, ich zitiere das mal, die Sync Plus App ist unter anderem mit Smartphones, Tablets mit Android ab Version 5.0 in Klammern Lollipop nutzbar. Zitat Ende. Also die dürre Auskunft der Telekom, die Synchronisierungs-App ist einfach nicht abwärtskompatibel. Und auf dem Testtablet, mit dem wir die Beschwerden von Telekom-Kunden mal nachvollzogen haben, da war eben ein Android 4.4 installiert und deshalb hat es nicht geklappt. Zu alt.
Sind davon jetzt nur Smartphone- und Tablet-Nutzer mit Android-Betriebssystem betroffen?
Nee, das ist bei den iPads und bei den iPhones ganz ähnlich. Da funktioniert die Synchronisierungs-App erst ab iOS 12. Und wer ein Betriebssystem von Apple darunter hat, also ein älteres, der schaut da genauso in die Röhre.
Das heißt also, wegen der fehlenden Abwärtskompatibilität dieser App funktioniert dieser Mailabgleich nicht mehr. Was mache ich, wenn das Gerät älter ist? Wegwerfen?
Ja, wegwerfen ist schlecht. Da könnte man beispielsweise immer noch tatsächlich die Webmail nutzen. Aber in der Tat, zum Neukauf raten die Hersteller und raten auch die Telekom-Berater, mit denen ich gesprochen habe. Und ich habe auch mit einigen Anwendern besprochen. Die haben natürlich nicht einsehen wollen, dass ihr voll funktionsfähiges Tablet jetzt Elektroschrott sein soll. Eben nur, weil die Synchronisations-App der Telekom hier eben nicht abwärtskompatibel ist. Nachhaltigkeit sieht da ja anders aus. Also wer auf Nachhaltigkeit Wert legt, der kann aber immer noch eine Hintertür nutzen, aber eben nur eine Hintertür.
Kann ich
und
aber.
Die heißt Webmail.
Bevor wir darauf können, kann man sozusagen die Geräte, die jetzt nicht funktionieren, mit einem neuen Betriebssystem nachrüsten? Mit anderen Worten, wie es so neudeutsch heißt, kann da nicht abgedatet werden?
Theoretisch ja. Das Problem ist, die Gerätehersteller sehen das nicht vor, wenn die Update-Garantie abgelaufen ist, für die man ja extra zahlt, meistens mit dem Kaufpreis. Und diese Update-Garantie, die liegt so zwischen 2 und 3 Jahre, je nach Hersteller. Bei Apple gibt es übrigens bis zu 5 Jahre. Und natürlich kann sich ein Tablet-Besitzer ein neueres Betriebssystem auf verschiedenen Plattformen im Netz besorgen und dann aufspielen. Aber das funktioniert meist nicht sehr gut und da gibt es auch ein paar rechtliche Risiken, was nämlich die Lizenzen angeht. Das kann dann ziemlich teuer werden. Aber es gibt vor allen Dingen technische Schwierigkeiten, nämlich was die Treiber- und Programmierschnittstellen angeht. Deshalb ist das auch keine richtige Lösung.
Sie haben vorhin gesagt, ich kann eine Hintertür nutzen. Wir wollen jetzt die Lösung anbieten für diese Hintertür. Wie sieht die aus oder wie könnte die aussehen?
Also die Hintertür heißt tatsächlich Webmail. E-Mail kann nämlich weiterhin als Webmail über den Browser abgerufen werden. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger als die automatische Synchronisierung. Also ich muss den Browser aufrufen, ich muss die Webadresse des Maildienstes eintippen, ich muss mich da einloggen. Das ist alles irgendwie unangenehm, kostet Zeit, aber mit dem Testtablet funktionierte dieser Ausweg. Allerdings erst, nachdem der Chrome-Browser auf den aktuellsten Stand gebracht worden war. Und daran sollte man eben dann denken. Man braucht wirklich den neuesten Chrome-Browser. Und es stellte sich weiterhin dann auch noch raus, dass die übliche Adresse für den Webmail-Service der Telekom, nämlich email.t-online.de, dass die hier manchmal Probleme macht. Also dass beispielsweise das Login-Feld nach Aufruf der Seite gar nicht zur Verfügung steht. Das hat mit einem Zertifikateproblem zu tun. Das kann aber dann tatsächlich vermieden werden, indem man einfach eine andere Adresse aufruft, nämlich die Adresse www.telekom.de. Das ist ein bisschen aufwendiger, aber so kann ich dann tatsächlich das alte, bewährte Tablet oder Smartphone selbst mit einem älteren Android, selbst mit einem älteren iOS weiterhin nutzen, also auch mit Android 4.4 ging das immer noch. Nur ich muss tatsächlich unter telekom.de nachschauen. Und was ich auch machen muss, ich darf mir ja von telekom.de nicht vorschreiben lassen, dass ich jetzt unter die normale App gehe, sondern ich muss wirklich unter die alternative Telekom-App gehen.
Fehlende Kompatibilität. Mein Kollege Peter Wechering über Probleme bei der Mail-Synchronisation bei älteren Tablets und Smartphones und ohne Probleme bei der Synchronisation machen wir jetzt weiter mit den Wissenschaftsmeldungen und Michael Stang.
Die Waldbrände im Westen der USA wüten weiter. Der größte Waldbrand in der Geschichte Kaliforniens breitet sich weiter aus. Mittlerweile seien mehr als 17.000 Feuerwehrleute gegen Dutzende Feuer im Einsatz, teilte der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom mit. Die verheerenden Brände in Kalifornien sowie den nördlichen Nachbarstaaten Oregon und Washington haben riesige Flächen Land und tausende Gebäude zerstört. Mindestens 35 Menschen starben. Dennoch gibt es an der Westküste der USA an anderer Stelle auch Entwarnung. Der Raum San Francisco war gestern erstmals seit Wochen nicht mehr in dichtem, gesundheitsschädlichem Rauch gehüllt.
Die Wikinger waren doch nicht alle blond.
Paläogenetiker der Universität Kopenhagen haben das Erbgut von mehr als 400 Wikingern aus verschiedenen Teilen Europas untersucht. Die Forschenden wollten klären, um wen es sich genetisch betrachtet bei den sogenannten Nordmännern handelte. Bei den Analysen sahen sie, dass nur wenige Wikinger blonde Skandinavier waren, heißt es in der Studie im Fachblatt Nature. Stattdessen stammten viele der untersuchten Toten aus dem Baltikum, von den britischen Inseln oder von nahöstlichen bäuerlichen Gesellschaften ab. Die Wikinger waren daher eher brünett und genetisch ähnlich vielfältig wie viele andere Populationen aus der Zeit von etwa 800 bis 1050.
Genetiker entschlüsseln den australischen Brennnesselbaum.
Die auch als Riesenstichbaum bezeichneten Exemplare von Dendrocnidae excelsa gelten als hochgiftig. Die Brennhaare des Brennnesselbaums können zu heftigen Schmerzen führen, die im schlimmsten Fall wochenlang anhalten. Um welche Giftstoffe es sich dabei handelt, hat nun ein australisches Pharmakologie-Team untersucht und stellt seine Ergebnisse im Fachblatt Science Advances vor. Verantwortlich dafür sind demnach bestimmte Eiweißmoleküle, deren Struktur den Giften von Spinnen und Kegelschnecken stark ähneln. Gleiches gilt für den Wirkmechanismus.
Optische Ultraschalldetektoren brauchen nicht mehr viel Platz.
Ein Team des Helmholtz-Zentrums München und der TU München hat den weltweit kleinsten Ultraschalldetektor entwickelt. Dieser basiert auf miniaturisierten optischen Schaltkreisen, die auf der Oberfläche eines Siliziumchips angebracht sind. Der Detektor ist etwa 100 Mal kleiner als ein durchschnittliches menschliches Haar und visualisiert dennoch deutlich kleinere Details, als dies zuvor möglich war. Damit ist eine sogenannte ultrahochauflösende Bildgebung möglich, notieren die Forschenden im Fachblatt Nature.
In der Politik wird immer mehr getwittert.
Das geht aus der Studie zur Twitter Politician Database hervor, die ein Team der Universität Amsterdam im Fachblatt PLOS ONE vorstellt. Darin hatten die Forscherinnen neben den Tweets der nationalen Volksvertreterinnen auch die Twitter-Aktivitäten von Europaparlamentariern von Mai 2017 bis Oktober 2019 ausgewertet. Demnach sind im Durchschnitt 80% der Parlamentarier auf Twitter vertreten. Die höchste Durchdringung gibt es in den USA. Im Schnitt aller Länder setzen die Mandatsträgerinnen 2,8 Tweets am Tag ab.
Ein neues Produktionsverfahren soll Leinöl haltbarer machen.
Das Öl von Leinsamen gilt als gesund, weil es lebenswichtige Omega-3-Fettsäuren enthält, die der menschliche Körper nicht selber herstellen kann. Jedoch wird das Speiseöl nach Anbruch einer Flasche nach einigen Wochen häufig ranzig. Einem Team der Universität Wien zufolge altert Leinöl rasch, da die Lipide unter Einfluss von Sauerstoff bei Raumtemperatur sehr schnell oxidieren. Vor allem die im Leinöl enthaltenen Alpha-Linolensäure ist für diese Reaktion anfällig. Sogenannte Polyphenole könnten diesen chemischen Prozess verzögern. Diese Antioxidantien haben die Forschenden im Pressrückstand gefunden, die bei der Ölpressung abfällt und dem Öl zurückgeführt.
In New York kommt wieder ein Dinosaurier unter den Hammer.
Das Auktionshaus Christie's hat für den 6. Oktober eine Versteigerung angesetzt, bei der ein Skelett eines Tyrannosaurus Rex für etwa 6 bis 8 Millionen US-Dollar verkauft werden soll. Das 67 Millionen Jahre alte Exemplar mit dem Spitznamen Stan gehört zu den größten, komplettesten und am besten erforschten seiner Art, teilte Christie's mit.
Sternzeit, 17. September, der jüngste aller Kosmonauten. Juri Gagarin, der erste Mensch im All, ist ein Raumfahrtheld, den fast jeder kennt. Der Name German Titov sagt dagegen deutlich weniger Menschen etwas. Im August 1961 kreiste er in der Kapsel Vostok 2 als zweiter Mensch um die Erde. 17 Umkreisungen hat er absolviert und ist nach einem Tag im All wohlbehalten wieder gelandet. Beim Erstflug Juri Gagarins war Titov nur Ersatzmann gewesen. 4 Monate später kam er selbst ins All. Anders als Gagarin durfte er sogar das Raumschiff steuern und er blieb viel länger in der Umlaufbahn, was überraschende Folgen hatte. Denn German Titov litt während des Fluges an der Raumkrankheit, einer Reaktion des menschlichen Körpers auf die Schwerelosigkeit. Titov musste sich mehrfach übergeben. Zur Erholung hat er das erste Nickerchen im All gemacht. 2 Erdumläufe hat er verschlafen, wobei er zwischendurch einmal aufwachte und erstaunt war, seine Arme schweben zu sehen. Er konnte sie dann mit Schlaufen an den Armlehnen seines Sitzes befestigen. Bei seinem Flug war German Titov erst 25 Jahre alt. Bis heute ist er der jüngste Mensch, der je im Weltall war. Ebenso wie Gagarin kam er aber nur bei einem einzigen Raumflug zum Einsatz. Seinen plötzlichen Ruhm als Nationalheld hat er nicht gut verkraftet. Titov schlug häufiger über die Stränge. Später war er in der Industrie und im Raumfahrtmanagement tätig. Sonntag vor 20 Jahren ist German Titov, der zweite Mensch in einer Erdumlaufbahn, im Alter von 65 Jahren gestorben.
Männer und Frauen ticken anders, zumindest was die innere Uhr anbetrifft. Darum geht es morgen in Forschung aktuell und um Do-it-yourself-Corona-Impfstoffe. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal.